Ja, schön hier zu stehen und es fühlt sich zwar gleich an, aber doch in einer bisschen anderen Rolle. Also vielen Dank, dass ihr dem Votum eurer Gemeindeleitung gefolgt seid und dass ich hier ein Taufseminar machen kann und dass ich nächstes Jahr im Januar einen Taufkurs machen kann mit tollen Menschen. Und ich freue mich schon auf dieses Fest und auch auf dieses Fest für euch als Gemeinde. Also von daher dafür vielen Dank. Und heute ist es schon wieder soweit. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr. Klar, nächsten Sonntag fängt der Advent an, 4 Wochen lang. Und im Volksmund heißt dieser Sonntag auch Totensonntag. Und weil in vielen Kirchen heute eben an die Menschen gedacht wird, die in diesem Jahr oder auch in letzter Zeit gestorben sind. Und Totensonntag ist ein Sonntag, der uns natürlich an das Ende unseres Lebens, meines Lebens erinnern soll. Aber in der Aufzählung des Kirchenjahrs heißt dieser Sonntag eben nicht Totensonntag, sondern er heißt Ewigkeitssonntag. Und deshalb steht da auch Ewigkeit. Es soll nämlich unseren Fokus von dem Tod auf das lenken, was noch kommt. Und mit der Offenbarung des Johannes dürfen wir einen Blick in die Zukunft Gottes werfen. Aber bei dem Text, den du gerade vorgelesen hast, Judith, aus der Offenbarung, geht es nicht um einen Spoiler. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich der eine oder andere, was ist ein Spoiler? Ein Spoiler, das ist jemand, der einem den Ausgang und das Ende eines Films oder eines Buchs vorwegnimmt und so einem eigentlich die Freude verdirbt, das Buch zu Ende zu lesen, den Film weiter anzuschauen. Das macht einem das madig. Aber wenn wir die Bibel lesen oder die Offenbarung, dann geht es eben genau nicht darum, dass jemandem, dass wir das Ende schon vorweg hören und wir uns eigentlich ärgern. Genau das soll nämlich nicht passieren. Es geht nämlich bei der Offenbarung darum, dass Freude, Hoffnung und Zuversicht zugesprochen, ausgesprochen wird. Also es geht genau um das Gegenteil. Die Offenbarung soll Hoffnung, Freude und Zuversicht schenken, nämlich für das, was noch kommen soll, für das, was auf uns wartet, nach dem Motto, das Beste liegt vor uns. Und genau in diese dunkle Jahreszeit, genau in eine Zeit, die so unsicher wie noch nie scheint, in eine Zeit, die uns Sorgen und Ängste bereitet, eine Zeit, in der vielleicht liebe Menschen gestorben sind, spricht dieser Text, den wir in der Textlesung gehört haben. Offenbarung 21. Totensonntag oder Ewigkeitssonntag? Das sind zwei ganz unterschiedliche Begriffe, die verschiedene Dimensionen zum Ausdruck bringen. Auf der einen Seite, da ist der Tod als endliche Grenze meines und unseres Lebens. Und auf der anderen Seite die Vorstellung der Ewigkeit als unendliche Gemeinschaft mit Gott. Kann man diese beiden Dimensionen überhaupt zusammenbringen? Wenn wir von unserer eigenen Erfahrung und Realität unseres Lebens ausgehen, können wir doch eigentlich nur vom Totensonntag sprechen. Denn gibt es jemand von euch, der heute Morgen hier ist, der schon mal tot war und wieder auferstanden ist? Okay, ich wollte nur mal sicher gehen. Nicht, dass ich da im... Gibt es nicht, ja? Wir können immer nur von der einen Seite sprechen, weil wir erleben nämlich nur das eine, den Tod als Realität. Denn leider bleibt es keinem von uns erspart, eben Schmerz, Abschied von geliebten Menschen zu erleben und zu spüren. Und ich bin mir auch sicher, dass höchstwahrscheinlich, wir wissen es nicht, wahrscheinlich keinem von uns der Tod erspart bleibt. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, in welcher Zeit wir leben, ob der Herr wiederkommt, aber theoretisch kommt kein Mensch drumherum. Das gehört dazu. Und so kommen viele Menschen nämlich genau aus diesem Grund zu dem Ergebnis, der Tod, der gehört zum Leben dazu. Ein Satz, der scheinbar richtig ist und ich bin der Überzeugung, dass er doch falsch ist. Leben und Tod, das bleibt ein Gegensatz. Leben und Tod, die widersprechen sich wie Feuer und Wasser, wie Tag und Nacht, wie Licht und Finsternis. Denn der Tod, der zerstört das Leben und die Gemeinschaft der Menschen. Aber das Leben, das beschenkt, das belebt und das vermehrt. Und natürlich wissen wir, dass der Tod nach einer schweren Krankheit oder in einem hohen Alter auch Erlösung sein kann. Aber trotzdem sind wir traurig und vermissen Menschen, die in diesem Jahr oder in letzter Zeit gestorben sind, weil wir merken, dass unser Leben eigentlich auf etwas anderes ausgelegt ist. Nämlich, wir sind ausgelegt als Menschen auf Gemeinschaft und nicht auf Trennung. Wir sind auf zuverlässige Dauer, anstatt auf ein ungewisses Dunkel ausgelegt, irgendwann am Ende dieses Weges oder des Lebens. Trauer bei dem Verlust eines geliebten Menschen kommt aus dem Herzen, weil unser Herz etwas anderes vom Leben erwartet. Und wenn wir es nicht im eigenen Leben erfahren, wenn du eigentlich denkst, wenn du hier gerade sitzt und denkst, pff, bei mir ist niemand gestorben, mir geht's gut, ich habe auch kein Leid und keinen Schmerz, dann werden wir gerade täglich mit Nachrichten überschüttet, die uns genau dieses Leid und diesen Schmerz vor Augen führen. Menschen, die sterben, Menschen, die trauern, Menschen mitten im Krieg, Menschen in kaputten Beziehungen, Menschen ohne Arbeit, Menschen ohne Essen, Menschen ohne Trinken und so weiter und so fort. Ich könnte diese Liste fortführen. Und könnte es da vielleicht sein, dass dieser Gedanke der Ewigkeit vielleicht eine Wunschvorstellung von mir selber ist? Also, dass ich anfange, mir zu überlegen, okay, das Leben ist so schlimm und alles um mich herum ist so schlimm, ich bilde mir diesen Gedanken nur ein von der Ewigkeit, damit es mir hier und jetzt besser geht. Vielleicht eine Idee, eine rein zufällige Angelegenheit, aber dieser Gedanke, vielleicht hat er gar keinen Grund einer Wirklichkeit. Könnte das vielleicht sein? Aber was uns Johannes in der Offenbarung weitergibt, das übersteigt völlig meine und ich gehe mal davon aus, auch deine Vorstellung von der Wirklichkeit. Denn er schreibt, dann sah ich einen ganz neuen Himmel und eine völlig neuartige Erde. Den Himmel und die Erde, die wir kennen, sind vergangen. Kaum vorstellbar, dass diese Erde und dieser Himmel einmal vergehen wird. Und ich sah eine ganz neue Erde. Denn in dieser Vision kommen die Verheißungen aus Jesaja 65 und 66 aus dem Alten Testament zum Tragen. Mit dem, was Johannes hier beschreibt in der Offenbarung, wird uns Menschen im Hier und Jetzt der Blick geöffnet. Und jetzt kommt's. Unser Blick wird geöffnet über unsere eigenen Gedanken, über unsere eigenen Gefühle, über unsere eigene Arbeitslosigkeit, unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Trostlosigkeit. Gott ist es, der uns die Zukunft eröffnet. Und warum? Weil Jesus den Tod am Kreuz von Golgatha besiegt hat, zeigt auch unser, mein Leben, über den Tod hinaus. Und das ist eine gute Nachricht in diesen Tagen. Das ist eine frohe Botschaft, die mein Leben froh macht und die hoffentlich auch euer und dein Leben froh macht. Die Erde und der Himmel, wie wir sie kennen, werden verschwinden. Aber erstaunlicherweise tritt dann kein Chaos ein, sondern der Geist Gottes, sein guter Heiliger Geist, schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Johannes sieht in seiner Vision, wie Gott in einem neuen Jerusalem sich zu den Menschen auf die neue Erde niederlässt. Und im Kontext der letzten Tage und der letzten Wochen habe ich gedacht, gut, dass Gott ein neues Jerusalem schaffen wird. Denn wer von euch möchte denn freiwillig gerade in den Nahen Osten und sich in Jerusalem niederlassen, in einem Land, wo die Bomben fliegen, wo es Konflikte gibt, Streit und Tod. Und Jesus sagt, ich werde etwas Neues schaffen, und zwar ein neues Jerusalem, wo wir alle sein werden. Wahrscheinlich hat Gott in der Schöpfung schon gesehen, es ist nötig, dass etwas Neues geschaffen wird. Und dann lesen wir, siehe, ich mache... Oh, war ich zu schnell? Na? Kommt gleich. Siehe, ich mache alles ganz neu. Lesen wir auch in diesem Abschnitt in der Offenbarung. Im Griechischen ist dieses Wort neu besonders, denn es meint von einer besonderen Art. Ich mache alles neu heißt, es ist ein Qualitätsunterschied zu dem, was bisher da ist, zur jetzigen Erde. Und dabei geht es nicht einfach nur um eine Renovierung, wenn Gott sagt, ich mache alles neu, so wie ich gerade bei mir zu Hause, ich renoviere die Küche und ich mache einfach eine Rigipsplatte über die alte Raufasertapete streichweiß und es sieht neu aus. Aber wird einer mal die Rigipsplatte wegnehmen? Oi, oi, oi. die sieht nicht so toll aus dahinter die Wand. Deshalb, wenn Gott davon spricht, ich mache etwas neu, dann ist das etwas völlig Neues. Und oft ist es so, dass wir uns dann überlegen, ja, wie könnte diese neue Welt aussehen? Wie funktionieren ihre Naturgesetze? Aber das müssen wir gar nicht wissen. Das müssen wir auch gar nicht verstehen, weil es gar nicht unsere Aufgabe ist. Wir sind nicht der Schöpfer, wir sind nicht der Kreateur, also der Designer dieser neuen Schöpfung, sondern wir dürfen glauben, dass Gott zu uns Menschen wieder herunterkommt. Auf diese Erde, die er neu erschaffen wird. So wie er es vor 2000 Jahren als kleines Kind getan hat, das, was wir an Weihnachten feiern. Doch dieses Mal kommt er nicht als Baby auf diese Erde, sondern wenn er wiederkommt, dieses Mal, wenn er zurückkommt, kommt er als Herr, als König, als Sieger auf diese Erde. Und das dürfen wir glauben. Darauf dürfen wir vertrauen, dass er sein Wort hält. Und der Mittelpunkt dieser neuen Welt wird seine Gemeinde sein, lesen wir. Also du und ich, wir als Kirche. Und diese Kirche, diese Gemeinde, diese weltweite Kirche, in die er zurückkommt, wird auf ihn ausgerichtet sein. Und die Frage, die sich viele oder vielleicht die du auch du stellst, aber Gott, wo bist du? Gott, warum bist du nicht gerade hier in diesem Leid, in dieser Not? Weißt du was? Die brauchen wir uns dann nicht mehr stellen. Weil Gottes Wohnung direkt mitten unter uns Menschen sein wird. Ach, ja, genau, das war's. Unter ihnen wird er wohnen und sie werden alle sein Volk sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Also nochmal, diese Frage, die sich jetzt viele Menschen stellen, vielleicht auch du, Gott, wo bist du? Die wird sich dann nicht mehr stellen. Gott wird da sein unter uns Menschen. Und ein ähnliches Bild kennen wir auch aus dem Alten Testament. Gott wohnte bei den Israeliten in der Stiftshütte im Allerheiligen, mitten unter seinem Volk. Und natürlich ist das ein Bild, wenn hier von einer neuen Stadt und von Gottes Wohnungen die Rede sind. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, aber es ist die Zusage. Doch was wären wir Christen ohne solche Bilder der Hoffnung? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber kannst du spüren, welche Kraft in dieser Vorstellung, in diesem Bild von einer neuen Erde, von einer neuen Schöpfung, von einem neuen Umfeld ist, von einem neuen himmlischen Jerusalem? Und stell dir vor, wenn diese Hoffnung, die du dadurch bekommst, diese Freude oder diese Ermutigung, wenn du die nicht nur für dich behalten würdest, sondern wenn du diese Hoffnung für das, was kommt, mitnehmen würdest in deinen Alltag, in deine Familie, Arbeitsstelle, Schule, Beruf, in unser Umfeld, Gottes Liebe, seine Zusagen und seine Hoffnung vielleicht in einer Zeit, in einer Welt, die immer kritischer wird, in der wir eben nicht wissen, wie wird es, was kommt auf uns zu. Wie würde es aussehen, wenn wir diese Hoffnung, diese Liebe, diese Zusagen eben weitersagen würden und nicht für uns behalten würden? Und ich glaube, es ist die Kraft, die du Gott zutraust, dass er Ungerechtigkeit, Leid und die Schmerzen dieser Erde tatsächlich verändern kann. Stell dir mal vor, keine Pandemie, kein Tod, kein Leid, kein Krieg, keine Ungerechtigkeit, kein Missbrauch, keine Unterdrückung, kein Rassismus, kein Antisemitismus und so weiter. Nichts. Jede Träne wird er von ihren Augen wischen. Das ist das, was Gott zusagt. Und ich liebe dieses Bild und diese Aussage. Wisst ihr warum? Eine Person, die Tränen von den Augen und von den Wangen abwischen kann, ist eine Person, die dir sehr nahe ist. Sie steht vielleicht vor dir, sie nimmt dich in den Arm und sie tröstet dich. Weißt du, es ist eine Person, bei der du so sein kannst, wie du wirklich bist. Du musst dich nicht verstellen. Es gibt so viele Orte im Alltag, wo wir uns verstellen, wo wir jemand anders sind, jemand anders vorgeben zu sein. Aber bei Gott, bei Jesus ist es nicht so. Du kannst einfach so sein, wie du bist. Und die Zusage ist, er ist dir so nah, dass er dir die Tränen von den Wangen wischen möchte. Es ist ein Gott, der dich sieht. So möchte Gott zu dir sein. Und ich finde das Bild so stark. Und darauf kannst du dich verlassen. Gott wird sich um jeden Einzelnen kümmern. Er übersieht keinen. Und Johannes beschreibt eine vollständige Erlösung, die nicht mehr durch Katastrophen und Schicksalsschläge verschwommen, sondern ganz klar wird. Es wird keinen Tod mehr geben und auch keine Traurigkeit, keine Klage, kein Schmerz. Was früher war, ist für immer vorbei, lesen wir. Der Grund der ganzen Tränen und des ganzen Schmerzes ist der Tod. Und durch Jesus Christus, durch seinen Tod und seine Auferstehung, hat er diese überwunden. Jesus hat diesen Tod besiegt. Und weißt du, es gibt eine gute Nachricht. Im Himmel wird es auch keinen Friedhof geben und du wirst auch nie wieder auf irgendeine Beerdigung eingeladen werden. Und wir sind erst vor kurzem umgezogen und früher wohnten wir direkt am Friedhof und ich durfte mit meiner Tochter oft über den Friedhof laufen, damit sie ihren Spaziergang hat. Und ich habe viele Grabsteine gesehen, die so hoffnungslos waren. Da stand einfach nur Name drauf oder manchmal auch gar nichts. Aber im Himmel wird es keinen Friedhof geben, sondern wir werden Gemeinschaft haben mit Jesus, der inmitten seiner Kirche, in seiner Gemeinde ist. Doch die Sicherheit, dass unsere Hoffnung berechtigt ist, schreibt uns Johannes in folgenden Versen. Denn hier ist die einzige Stelle mit Offenbarung 1,8, in der Johannes auf die Stimme Gottes verweist, nämlich: Seht, ich mache alles ganz neu, sagte der, der auf dem Thron saß und wandte sich dann zu mir, dem Schreiber. Schreib diese Worte auf, sie sind wahr und zuverlässig. Johannes schreibt nicht einfach irgendwas auf, weil er sich gedacht hat, das hört sich gut an oder die Christen brauchen ein bisschen Hoffnung, sondern er schreibt es auf, weil er eben ganz klar Gottes Stimme hört, die ihn beauftragt, das aufzuschreiben. Seht, ich mache alles ganz neu und die Worte, die ich dir sage, sie sind wahr und zuverlässig. Gott selbst bestätigt hier nochmal die Erschaffung einer neuen Erde und eines neuen Himmels als Ziel seiner Rettungsgeschichte mit den Menschen. Und dieses unglaubliche Versprechen, das dürfen wir als Wahrheit glauben. Und er redete weiter: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel. Weil Gott der Anfang und das Ende des Universums, der Menschen ist, hat er auch die Macht, dieses Ziel zu erreichen und diese Verheißung zu erfüllen. Siehe, ich mache alles neu. Und so wird der letzte Sonntag im Kirchenjahr, der letzte Sonntag in diesem Jahr vorm Advent, nicht zum Endpunkt, auch nicht zum Schlusspunkt und auch nicht zum Totensonntag, sondern zum Startpunkt, zum Ewigkeitssonntag auf dem Weg in die Zukunft mit Gott. Es ist kein Ende, sondern es ist ein Ausblick. Es ist ein Anfang. Und zum Ende dieser Predigt ist mir bei diesem Thema eine Situation eingefallen oder eine Begebenheit. Und zwar eine sehr gute Freundin von mir, von meinen Eltern. Wir sind als Kinder zusammen aufgewachsen. Unsere Eltern waren beide Missionare. Und der Vater von diesem Mädchen kam aus dem Libanon, also arabischem sprachigen Raum, und wir kamen dann wieder zurück, sind zusammen aufgewachsen in der gleichen Kirche, in der gleichen Jugend, im gleichen Hauskreis. Nur hatte diese Kirche, diese Freundin oder dieses Mädchen, junge Mädchen, einen Gendefekt, also eine Porzellanhaut oder Schmetterlingshaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und zwar ist es eine Haut, die ganz dünn ist, und je älter sie wird, wenn man da nur drauf toucht oder sowas, dann platzt das auf und geht kaputt. Und die Hände wachsen zusammen. Sie hatte dann irgendwann mit 15 Jahren keine Hände mehr, sondern noch Fäustlinge. Und so hat sich das dann entwickelt. Und ich habe sie erlebt. Ich war ungefähr 10 Jahre alt, als wir uns da wieder getroffen haben in Deutschland. Und leider hat sich sozusagen ihre Haut, ihr Körper so entwickelt, dass es ihr immer schlechter ging, immer schlechter ging. Und die ist sehr früh gestorben. Die ist mit 20 gestorben, vor 14 Jahren. Und 2009 bei der Beerdigung hat sie allen, die da waren, also ich meine, das hat sie so sich gewünscht, hat sie ein Kärtchen hingelegt. Und wir sind vor einem Jahr ungefähr umgezogen und ich habe die Umzugskisten umgepackt und ausgepackt. Und da ist mir wieder dieses Kärtchen in die Hände gefallen, das ich aufbewahrt habe. Und als ich diese Predigt heute vorbereitet habe, habe ich gedacht, wow, was für eine starke Frau mit 20 Jahren, in einem schwierigen Leben sozusagen, was für sie sehr herausfordernd war, aber die unglaublich viel Hoffnung und Zuversicht ausgestrahlt hat. Ja, die war bei mir, wie gesagt, bei mir im Hauskreis und sie hatte irgendwann keine Hände, keine Fäustlinge, keine Finger mehr und hat trotzdem noch den Führerschein gemacht bei meinem damaligen Fahrlehrer, der das Auto extra so umgebaut hat, dass sie noch die Fahrprüfung machen konnte. Ja, und dann konnte sie mit einem behindertengerechten Auto fahren. Sie hat angefangen, Jura zu studieren. Sie hat ihr Abi gemacht und Jura studiert, musste aber mit einem Rollstuhl hingebracht werden zur Uni oder Online-Seminare besuchen. Und es war immer so, dass wenn sie ins Krankenhaus musste oder verarztet werden musste, dann sind die Ärzte oder auch die Krankenschwestern da reingegangen und die haben gesagt, es ist unglaublich, was die Mona für eine Ausstrahlung hat und für eine Hoffnung und für eine Zuversicht. Und die haben sich oft gewundert, weil eigentlich ging es ihr so schlecht. Ja, sie war wirklich pflegebedürftig, sie war immer auf Hilfe angewiesen. Ja, und der Körper hat es irgendwann nicht mitgemacht und sie ist dann gestorben und dann war die Beerdigung und dann hat sie jedem diese kleine Geschichte hinterlassen. Und vielleicht kennt sie der ein oder andere, aber ich möchte sie euch vorlesen, denn sie passt, glaube ich, heute sehr gut zum Totensonntag, zum Ewigkeitssonntag. Siehe, ich hab euch noch ein Foto mitgebracht. Ihr kennt dieses Bild. In der Mitte der Blondschopf, das bin natürlich ich, darunter meine Schwester und links ist die Mona. Ja, wir haben zusammen gespielt, wir sind zusammen aufgewachsen, waren in der gleichen Kirche. Und man sieht es nur ganz leicht, wenn man die Hände und das Gesicht anschaut, dass sie so eine Porzellanhaut oder Schmetterlingshaut hatte. Und wir sind damit groß geworden, sie war ein Teil von uns. Ja, wir haben trotzdem erlebt, wie sie eben gelitten hat und wie sie trotzdem natürlich ihr Leben gelebt hat. Und ich lese die Geschichte vor, die sie uns, oder ihr Wunsch war, dass wir sie haben sollen. Bei einer Frau, also die Geschichte handelt nicht von Mona, bei einer Frau war eine tödliche Krankheit festgestellt worden und man gab ihr nur noch 3 Monate zu leben. Sie begann, ihre Dinge in Ordnung zu bringen und bat den Pfarrer um einen Besuch, damit sie ihren letzten Willen mit ihm besprechen konnte. Sie sagte ihm, welche Lieder an ihrer Beerdigung gesungen und welche Bibelverse gelesen werden sollten und in welchem Kleid sie bestattet werden sollte, zusammen mit ihrer Bibel. Als alles geregelt schien und der Pfarrer schon gehen wollte, fiel ihr plötzlich noch etwas Wichtiges ein. Warten Sie noch, da ist noch was, sagte sie aufgeregt. Was noch? Fragte der Pfarrer. Es ist mir sehr wichtig, sagte sie, ich möchte gern mit einer Gabel in der rechten Hand beerdigt werden. Der Pfarrer sah sie an und wusste einen Augenblick nicht, was er sagen sollte. Jetzt sind Sie überrascht, nicht wahr? Fragte die Frau. Um ehrlich zu sein, ja, allerdings, erwiderte der Pfarrer. Die Frau begann zu erklären, wissen Sie, in all den Jahren, in denen ich die geselligen Veranstaltungen der Gemeinde besucht habe, beugte sich mit Sicherheit jedes Mal, wenn die Teller vom Hauptgang abgeräumt wurden, jemand vor und sagte, behaltet aber eure Gabeln. Das war für mich der schönste Augenblick, denn dann wusste ich, dass noch etwas Besseres kam, wie zum Beispiel ein leckerer Schokoladenkuchen oder ein schöner Apfelstrudel. Und darum sollen mich die Leute mit einer Gabel in der Hand im Sarg liegen sehen. Und sie sollen sich fragen, was das bedeutet. Und sie sollen ihnen sagen, behaltet eure Gabeln, das Beste kommt noch. Dem Pfarrer stiegen Freudentränen in die Augen und er nahm die Frau bewegt in den Arm. Es war ihm klar, dass dies wahrscheinlich das letzte Mal war, dass er sie vor ihrem Tod sah. Bei der Beerdigung sahen die Leute, die am Sarg vorbeigingen, die Frau in ihrem schönsten Kleid und mit der Bibel im Arm und einer Gabel in der rechten Hand. Immer wieder hörte der Pfarrer die Frage, was soll denn die Gabel? Und immer wieder lächelte er und erzählte den Leuten von dem Gespräch, das er kurz vor ihrem Tod mit der Verstorbenen geführt hatte, über die Gabel und was sie für sie bedeutete. Denkt daran, wenn ihr das nächste Mal eine Gabel seht, das Beste kommt noch. Und Mona genießt jetzt das Beste in Gottes Gegenwart. Und ich möchte schließen mit einem Zitat von dem Physiker Markolf Niemz, der gesagt hat, ich glaube, dass die Ewigkeit nicht erst mit dem Tod beginnt. Jeder Moment unseres Lebens ist zugleich Bestandteil dieser Ewigkeit. Und das glaube ich auch und davon bin ich überzeugt, dass wir jetzt schon ewig leben dürfen in der Verbindung mit Jesus und dass der Tod ein Übergang ist in dieses Leben, in die Ewigkeit. Und das Versprechen, das ich euch heute nochmal zusprechen möchte, aus der Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. Amen.